will jetzt mit dem Kollegen Rinaldo sprechen. Anlass ist das Album Computerwelt von Kraftwerk, welches vor 40 Jahren erschienen ist. Es war das 8. Studioalbum von Kraftwerk und hat wirklich neue Maßstäbe gesetzt. Erstmal, hallo Ribi.
Hallo Reinhard.
Kannst du dich denn erinnern, du hast das Album wahrscheinlich immer wieder gehört, was du so gedacht hast beim Hören, beziehungsweise wie gut ist dieses Album auch gealtert für dich?
Also es war tatsächlich so, dass ich Kraftwerk und das Album Computerwelt zeitnah kennengelernt habe, wirklich 81. Und zwar haben die damals die Single Computer Love veröffentlicht. Und auf der B-Seite war, weil sie keine B-Seite hatten zu dem Zeitpunkt, noch mal das Model drauf. Und da bekam das Model auch nochmal so einen Schub, weil viele eben nicht die A-Seite gespielt haben, Computer Love, sondern die B-Seite, The Model. So, und im Zuge dessen hat man dann eben auch mehrere Tracks des Albums dann auch zu hören bekommen. Also dann wurde ja auch das Titelstück veröffentlicht, Computerwelt. Und deswegen kam ich eben 81 auch schon mit Kraftwerk und mit der Platte in Berührung. Und ich finde, das Album ist sehr gut gealtert. Also es ist auch heute noch zeitgemäß. Und wenn man so sieht, welche Einflüsse Kraftwerk da immer noch haben heutzutage, auf die Musik heutzutage, gibt es ja komplette Musiksparten, die immer noch auf Kraftwerk aufbauen, unter anderem Elektro nennt sich das. Das basiert eigentlich fast eins zu eins auf der Musik von Kraftwerk. So Leute wie Anthony Rother, Drexia, dann sowas wie, was haben wir denn noch so? Jedenfalls so diese ganzen Vertreter dieser Elektro-Stil-Richtung. Wenn man sich das heute anhört, es klingt zwar moderner, es moderner produziert, aber die Ursprünge sind trotzdem noch erkennbar. Deswegen hat das Album immer noch eine Relevanz und ist sehr gut gealtert.
Was ich interessant finde, sie haben wohl 3 Jahre an diesem Album gearbeitet, hatten ein eigenes Studio, irgendwie Klingklang, Studio heißt es, klingt ein bisschen witzig, aber das heißt, glaube ich, wirklich so. Kannst du denn etwa sagen, du kennst dich ein bisschen besser aus, welche technischen Möglichkeiten hatten sie denn damals? Also gab es schon Synthesizer und so? Wahrscheinlich schon.
Also Kraftwerk, muss man sagen, hatten ja auch immer das Glück, dass sie Leute hatten, die ihnen auch Sachen gebaut haben. Also zum Beispiel basiert ja die Musik von Kraftwerk, und bei Computerwelt hört man das sehr schön, sehr auf Sequencer-basierte Musik. Das heißt, Sequencer bedeutet, das ist ein Gerät, was automatisch Noten abspielt. Also zumindest den Synthesizer quasi dazu bewegt, in einer gewissen Reihenfolge Töne abzuspielen, Tonhöhen und alles so. Und so einen Teil haben sie sich halt bauen lassen, oder 2 Stück davon sogar. Und das machte eigentlich die Musik von Kraftwerk aus. Sie haben natürlich auch Synthesizer benutzt. Ganz am Anfang ihrer Karriere haben sie das nicht. Also da war die Musik noch, weil zum Beispiel Florian Schneider-Esleben hat ja Flöte studiert in Düsseldorf. Deswegen gab es da eben auch eine Querflöte zu hören, teilweise auch Violine, Orgel, alles sowas gab es bei den frühen Kraftwerk zu hören. Das war noch eher so ein bisschen im Krautrock verortet, aber doch schon sehr experimentell. Und dann so nach und nach, ab Autobahn und eigentlich auch schon beim Vorgängeralbum Ralf und Florian, wurde so das hörbar, in welche Richtung es eigentlich geht. Und dass bei Kraftwerk ein Konzept dahintersteht, anders bei diesen anderen Krautrock-Bands, die sehr improvisiert haben, gab es bei Kraftwerk immer eine genaue Vorstellung davon.
Krautrock-Bands, die kennt man heute oft gar nicht mehr, so Bands wie Ken oder so waren das dann gewesen in den frühen 70er Jahren, die eine Zeit lang auch großen Erfolg hatten. Ich fand interessant, jetzt zu lesen, dass eben Computerwelt damals auf Deutsch natürlich erschienen ist, auf Englisch, auf Französisch und ich glaube sogar auch auf Japanisch. Und das hat mich verwundert, weil das ja so den Stellenwert von Kraftwerk auch 1981 schon zeigt, dass sie offenkundig international schon gefragt waren. Gibt es da eine Erklärung für? Ist die Musik damals schon so universell gewesen oder wurden sie von irgendwelchen DJs sozusagen über den Atlantik getragen?
Naja, also die Musik von Kraftwerk war schon sehr international angelegt. Also eigentlich war es eher so ein ironischer Seitenhieb auf die deutsche Volksmusik, weil die immer sehr heimatbezogen und keine Ahnung. Und bei Kraftwerk, gerade auf so Alben wie Transeuropa Express oder so, hat man ja auch teilweise sehr fast schon naive Textzeilen, so also sehr einfache Textzeilen, Autobahn ja auch, fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Und das hat ja auch was Universelles, so Einfaches verbindet ja immer oft, wenn es zu kompliziert wird, ist es dann meistens immer so eine Nische oder eine Sparte. Und bei Kraftwerk die waren immer sehr, die haben sich ja selber auch als eher als Europäer gesehen. Das hört man zum Beispiel auf dem Album Trans-Europa Express ganz gut, wo sie ja so virtuell mit dem Zug quasi durch Europa fahren und da auch ein bisschen so von ihren Einflüssen preisgeben. Also so Leute, die sie beeinflusst haben musikalisch. Und deswegen, glaube ich, ist das so eine internationale Geschichte bei Kraftwerk geworden und waren natürlich auch Exoten. Also auch gerade in England, so vier Deutsche im Anzug. Wenn man die anderen Krautrocker so gesehen hat, die sahen halt so aus wie Hippies. Und Kraftwerk so schön im feinen Zwirn und dann eben so diese wirklich auf den Punkt genaue Musik, programmierte Musik, so urdeutsch eigentlich so, wie man das vielleicht so, da kommt jeder Beat pünktlich sozusagen. Und dann diese naiven Textzeilen, die man, auch wenn man sie auf Deutsch gehört hat, konnte man die auch als Engländer oder als Amerikaner gut mitsingen. Autobahn zum Beispiel, die Single, ist ja auch in die Billboard-Charts eingestiegen in den USA. Und da vermutet man ja auch den Hintergrund, dass es irgendwie mit den Beach Boys zusammenhängt, mit denen ihren, weil das heißt zwar fahren, fahren, fahren auf der Autobahn, aber die Amis haben ja verstanden, fun, fun, fun. Und das ist schon so ein bisschen an die Beach Boys angelehnt. Und deswegen, glaube ich, kommt das alles irgendwie so zusammen. Exotenstatus, doch irgendwie eine sehr universelle, einfache Sprache, eine ziemlich minimalistische Musik, wo auch gar nicht mehr rein darf. Also sonst hätte das, glaube ich, das ganze Konstrukt zerstört. Und Japan hatten ja auch, die hatten ja so ihre eigenen Kraftwerk. Also da gab es dieses Yellow Magic Orchestra. Das war so die japanische Variante von Kraftwerk. Klang natürlich sehr japanisch, wenn man das hört. So. Und dann war da auch Ryuichi Sakamoto dabei, großer Filmkomponist auch. Von daher gab es auch da schon Überschneidungen. Und ja, und na gut, in England kam ja dann auch im Zuge dessen mit den ganzen Synthesizern, kam ja dann auch so diese ersten Synthie-Pop, Elektropop-Bands, die sich an Kraftwerk irgendwie dann auch orientiert haben. Und ja, und so kommt das irgendwie alles zusammen.
Das waren so Bands wie Human League, die später dann eher ins Poppige gegangen sind. Du wirst es gleich noch verbessern und ergänzen. Bevor wir zum ersten beispielhaften Song vielleicht mal kommen, ein bisschen so eine spekulative Frage, dich immer subjektiv einzuschätzen, weil du hast eben so ganz gut auf den Punkt gebracht, dass eben im Grunde Kraftwerk Konzeptalben gemacht haben und gerade die drei Alben Trans-Europa Express, Menschmaschine und eben Computerwelt, da sieht man wohl eine Entwicklung, also habe ich zumindest gelesen. Ich selber muss mich da noch in die Materie einarbeiten. Und 1981 hat man das Gefühl, alles richtig gemacht, alles auf den Punkt gebracht. Und dann 5 Jahre später kommt das nächste Album Electric Café, was wirklich viele nicht mehr so mögen. Und viele gesagt haben, das ist eigentlich das erste Album von Kraftwerk, was man nicht mehr braucht. Hast du eine Erklärung dafür, was da passiert war? Also hat man vielleicht mit Computerwelt dann wirklich zu sehr einen Abschluss gehabt und konnte dann an die eigenen Erfolge nicht mehr anknüpfen?
Naja, Electric Café war ja eigentlich schon für 83 vorgesehen. War ja eigentlich auch schon fast fertig, aber die waren nicht zufrieden damit. Hieß im Ursprung auch nicht Electric Café, sondern Technopop hieß das Album. Dann kam noch dazu, dass 83 quasi Ralf Hütter einen schweren Fahrradunfall hatte, quasi dann auch aus dem Rennen genommen wurde sozusagen. Die waren ja, sind ja auch gerne Fahrrad gefahren, gibt ja auch Tour de France, gibt es ja als Single auch. Das hat ja auch einen Grund, waren wirklich sehr große Anhänger des Radsports. Und ja, da kamen halt so viele Sachen dazu. Dann hat man eben auch gemerkt, dass man nicht mehr an der Spitze des ganzen, dieser ganzen Elektronikbewegung steht, sondern dass man so langsam überholt wird, so quasi von den eigenen Söhnen, so in dieser Musikrichtung. Und dann war es dann schwer, irgendwas zu bauen oder zu machen, was irgendwie noch innovativ klingt. Und ja, das, wenn man dann Electric Café hört, gibt ein paar Tracks drauf, die ich mag. Also gerade das Titelstück finde ich immer noch gut, aber sonst der Rest denkt man, okay, ja, klingt nach Kraftwerk, aber es ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, damit haben sie es allen nochmal gezeigt, sondern das war so Stillstand. Und ich glaube, das war unbefriedigend für alle Beteiligten.
Du kannst jetzt hier einen Song aussuchen und mich gerne verbessern, weil du hast eben so ein bisschen die Nase gerümpft, als ich Human League als Beispiel gebracht habe. Wahrscheinlich habe ich die Nagel nicht ganz auf den Kopf getroffen.
Na, bei Human League ist es so, die sind schon irgendwie ein bisschen von Kraftwerk beeinflusst, aber ich glaube, bei Human League war eher so der Haupteinfluss Giorgio Moroder. Also Giorgio Moroder sagt ja von sich, er ist nicht von Kraftwerk beeinflusst worden. Er mochte die zwar, fand die aber immer sehr Nischenmusik, aber sagt von sich selber, er selber hat ja, also sieht sich nicht irgendwie in der Tradition von Kraftwerk oder ist von denen beeinflusst worden. Und bei Human League kamen eben auch noch ganz viel, kamen Bücher dazu und Filme. Sie waren sehr von Filmen. Clockwork Orange zum Beispiel ist ein großer Einfluss für Human League gewesen. Großen Einfluss hatten Kraftwerk zum Beispiel auf OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Da gibt es ja auch die Geschichte, dass Andrew McCluskey, der Sänger von OMD, quasi bei dem ersten Konzert, was Kraftwerk in Liverpool gegeben haben, übrigens zeitgleich mit dem Konzert von den Wings. deswegen war das Kraftwerk-Konzert auch nicht so gut besucht, weil die meisten waren irgendwie bei den Wings. Aber Andrew McCluskey war halt bei Kraftwerk und der war total hin und weg und ist danach in den Backstage zu Kraftwerk und hat gemeint, er hätte halt auch eine Band und ab jetzt schmeißen sie ihre Gitarren und alles, was sie da haben, das wird in den Müll geschmissen und sie kaufen nur noch Synthesizer, weil Kraftwerk ist die Zukunft. Also OMD waren sehr Kraftwerk beeinflusst, was man auch den ersten Alben anhört und wenn man so ein Album wie Dazzleships zum Beispiel hört von OMD, das ist auch so ein Konzeptalbum, wo ich immer so denke, das ist sehr nah an Radioaktivität von Kraftwerk, so wie es aufgebaut ist. Ja, dann halt so Björk ist zum Beispiel Kraftwerk beeinflusst, sagt sie, dann auch New Order oder der Vorgänger Joy Division, seltsamerweise ganz viele Gitarrenbands, die auch Kraftwerk als Einfluss angeben. Dann natürlich großer Einfluss und das ist, glaube ich, das, was Kraftwerk so einmalig macht, ist eine der wenigen, wenn nicht sogar vielleicht so gar die einzige Band, die die schwarze Musik beeinflusst hat. Sonst war sie immer so, dass auch so die früheren Bands, also Beatles, so keine Ahnung, Stones, die sehr vom Blues und Rhythm and Blues beeinflusst waren, Beatles vielleicht nicht so ganz, aber doch auch von schwarzen Künstlern, ist es bei Kraftwerk anders gewesen. Die haben, ohne Kraftwerk wäre, glaube ich, Hip-Hop nicht denkbar gewesen. Und auch dieser ganze Elektro-Funk, der darauf aufbaut, gibt es ja diese Afrika-Bambaataa-Geschichte, so als Initialzündung, Planet Rock, der damals Kraftwerk gesampelt hat, und zwar ein Stück aus Nummern oder Numbers, was auf Computerwelt drauf ist und eine Melodiefolge von Trans-Europa Express und daraufhin ja auch einen Rechtsstreit mit Kraftwerk hatte. Die haben sich dann geeinigt, als das dann geklärt war, wie die Tantiemen quasi aufgeteilt werden, war das Ding dann irgendwie auch durch. Also ich glaube, das ist so der große Einfluss von Kraftwerk auf die schwarze Musik, auf den Hip-Hop und dann eben weiterführend aus dem Ganzen, was dann entstand, Detroit Techno und dann Techno überhaupt und Elektro, was dann so danach kam.
Ich rede aktuell mit einem geschätzten Kollegen, mit Ribi, der hier unter anderem die Sendung Klangforschung auch moderiert. Und das passt ganz gut zum Thema, denn wir reden gerade eigentlich auch über Klänge. Wir haben über Kraftwerk und ihr Album Computerwelt eben geredet, welches jetzt 40 Jahre alt geworden ist, warum dieses Album so besonders ist. Haben jetzt schon ein bisschen angeschnitten, welche Einflüsse eigentlich Kraftwerk hat. Da werden wir gleich ein bisschen weiterreden. Vorher aber, Ribi, erstmal die Frage, inwieweit Kraftwerk vielleicht auch die Art und Weise verändert haben, wie man Musik herstellt. Also lange Zeit galt es ja so in den 60ern, ich sag mal Vierer-Kombo, es gab einen Schlagzeuger, es gab einen Bassisten, Gitarristen, einer hat gesungen und man konnte in der Regel auch fast 1:1 Sachen, die man eben auf Platte aufgenommen hat, auch problemlos live reproduzieren. Das hat sich ja alles mit eben Synthesizern, mit dieser Künstlichkeit, was herzustellen, verändert, dass auch Leute zum Beispiel überhaupt keine Noten mehr lesen mussten, sondern einfach nur gehört haben, welcher Sound jetzt wirklich gut klingt und das hat ja schon einiges bewegt, deswegen würde ich mal fragen, was für dich da so entscheidend war, was sich eben geändert hat.
Na gut, bei Kraftwerk war es trotzdem noch ein bisschen anders, weil quasi ja Ralf Hütter und Florian Schneider ja schon irgendwie, also zumindest Florian Schneider ausgebildeter Musiker war, Querflöte studiert 10 Jahre lang und dann auch Musikwissenschaften. Ralf Hütter hat Architektur studiert. Aber trotzdem gab es da eine musikalische Vorbildung. Also die mussten schon, wie sie die Noten setzen müssen und alles so. Also dieses Ding, ich muss kein Instrument spielen, kam eigentlich erst nach Kraftwerk. Also Kraftwerk haben das schon noch sehr bewusst benutzt und auch, die wussten schon genau, was sie da machen und welche Noten sie da spielen. Bei Kraftwerk war es eben so, dass sie dieses sich Wiederholende in ihren Tracks hatten, was so ein bisschen was Hypnotisierendes hatte, weil bisher war es ja oft so, dass es so eine klare Songstruktur gab mit einer Einleitung, mit einer Bridge, mit einem Refrain und mit einem Hauptteil. Das hast du bei Kraftwerk eben nicht so, sondern das waren sich wiederholende Stücke, wo hin und wieder eben auch mal ein bisschen drüber gesungen oder gesprochen wurde. Und deswegen ist das ja das Ganze auch so universell, weil es schon irgendwie Songs sind, aber auch Tracks. Also Tracks im Sinne, wie man heute Tracks im Techno-Bereich nennt. Also es ist ja das Gleiche. Immer irgendeine Schleife, ein Loop, der sich wiederholt mit ein bisschen Variation. Und das haben Kraftwerk eben vorweggenommen. Und ich glaube, das ist so das Einzigartige auch an Kraftwerk. Wie gesagt, später dann, also so eine Band zum Beispiel wie Human League, wenn man mal dabei bleiben will, oder auch Deutsch-Amerikanische Freundschaft, die ja auch so in diesem Düsseldorfer Umfeld, Ratinger Hof, da kam, die dann eben gesagt haben, klar, wir sind irgendwie vom Punk beeinflusst, irgendwie von Kraftwerk auch, aber auch irgendwie vom Punk. Aber wir nehmen jetzt nicht bei unseren Punk-Einflüssen, warum sollen wir die Instrumente unserer Eltern benutzen, quasi Gitarren? Wir nutzen Synthesizer, weil das ist ja noch viel punkiger und viel einfacher, weil bei einer Gitarre muss man schon ein, zwei Akkorde irgendwie spielen können, die greifen können, und bei einem Synthesizer drücke ich eine Taste und schon klingt das irgendwie gut und wiederholt sich halt ständig. Von daher war das dann schon eigentlich mehr Punk, als Punk war. Und das ist dann so schon die Übergangsphase, also schon so wieder eine kleine Weiterentwicklung von Kraftwerk, von diesem sich Wiederholenden und von den Leuten, die immer noch gut ausgebildete Musiker waren. Auch Karl Bartos, der bei Kraftwerk eine Zeit lang war, ist ja auch ausgebildeter Musiker gewesen, Schlagzeug und Klavier, hat noch bei Stockhausen gelernt. Also das sind schon Leute, die Musiktheorie auch verinnerlicht haben, was eben dann bei den Bands wie The Human League, bei OMD, auch bei Depeche Mode überhaupt nicht so war. Das waren größtenteils Autodidakten, die sich das einfach so drauf geschafft haben, einfach gesagt haben, wir wollen jetzt Musik machen, schauen wir einfach mal, was passiert.
Witzigerweise auch ein bisschen an Depeche Mode gedacht, als ich das Beispiel genannt habe, weil ich weiß noch, spätestens bei dem Album Construction Time Again, 1983 erschienen, haben sich dann auch Leute gefreut, wie zum Beispiel Andrew Fletcher, der immer so als der Unmusikalische galt, dass man auf einmal eben Geräusche gesucht hat und dann so Sampling gemacht hat. Bevor wir über Sampling auch sprechen, nochmal die Frage, du hast ja jetzt schon zig Beispiele genannt, wen Kraftwerk beeinflusst haben, aber Kraftwerk ist ja auch nicht im luftleeren Raum entstanden. Wer wurde denn oder durch wen ist denn Kraftwerk beeinflusst worden?
Ja, die Einflüsse von Kraftwerk, also zum Beispiel auf dem Album Trans-Europa Express gibt es ein Stück, das heißt Franz Schubert. Das heißt, das hört man auch. Also die sind halt von klassischer Musik beeinflusst. Franz Schubert ist da einer, Arnold Schönberg, so der König der Zwölftonmusik, sage ich mal. Stockhausen haben sie zwar immer verneint, aber dadurch, dass Karl Bartos ja in der Band war und ja auch einige Songs mitgeschrieben hat und der Telefonanruf ist zum Beispiel der einzige Song, der von Karl Bartos gesungen wurde. Also er hat auch einen Track gesungen, war am Komponieren mit dabei, deswegen gibt es da auch einen Einfluss von Stockhausen. Conny Plank ist ein großer Einfluss, der Produzent, der hat ja die Alben bis Autobahn produziert. Danach haben sich Kraftwerk von ihm getrennt, weil sie ihren Kram selber produzieren wollte. Eben auch die Leute, die früher bei Kraftwerk waren, muss man ja auch sehen. Also da gab es so Leute wie Klaus Dinger und Michael Rother, die quasi vor Autobahn ausgestiegen sind schon bei Kraftwerk und ihr eigenes Projekt gegründet haben, was einfach nur Neu hieß. Also es war so eine Krautrock-Band, die Neu hieß. Und die waren schon ein Einfluss, weil eben Klaus Dinger zum Beispiel war Schlagzeuger und der hat halt so einen Schlagzeugstil erfunden, nennt sich Motorik. Das bedeutet einfach Viervierteltakt mit ganz wenig Variation einfach durchschlagen. So, und dann hast du ja auch dieses sich wiederholende, loopartige, also quasi wie ein Drumcomputer, nur mit einem richtigen Schlagzeug. Und das hat er quasi eingeführt. Und Conny Plank hat das so als Produzent ein bisschen forciert. Und als dann Autobahn produziert wurde, hatte Kraftwerk ja dann Wolfgang Flür als Schlagzeuger. Der hat ja so ein elektronisches Schlagzeug erfunden. Quasi sah aus wie sah ein bisschen aus wie so die Heizplatten. Wenn man so campt, hat man ja manchmal so zwei Heizplatten oder irgendwie so. Das sah so ein bisschen aus, so kleinere Heizplatten. Und da hat er halt mit seinen Stöckchen drauf rumgehauen. Und das hat er aber entwickelt. Und hat dann quasi auf diesem Teil so getrommelt, wie Klaus Dinger das gemacht hat. Also immer so wiederholen, hört man halt bei Autobahn ganz gut. Also von daher sind auch die ein großer Einfluss, die Leute, die früher mal bei Kraftwerk waren. Dann David Bowie, würde ich sagen, weil es gibt bei Trans-Europa Express gibt es eine Textzeile, der heißt, wir fahren ein in Düsseldorf City und treffen Iggy Pop und David Bowie. Und im Englischen heißt das, kommt noch die Textzeile davor, from station to station. Und das ist ja ein Album von David Bowie. Und Iggy Pop ist deshalb auch ein Einfluss, weil Schneider und Hütter große Fans der Stooges waren, muss man auch sagen. Das ist die Band von Iggy Pop gewesen. Dann haben sie auch gesagt, dass sie halt Fans von den The Doors waren. Also das ist auch irgendwie ein Einfluss. Hört man da Musik nicht unbedingt an. Und was man ja auch sagen muss, was Kraftwerk ja auch gemacht haben, die haben sich was bei The Velvet Underground abgeguckt. Und zwar gibt es ja halt dieses berühmte Bananencover. Und Kraftwerk haben das eben so auch zusammengeführt. Musik und Kunst quasi, dass das so eine Symbiose ergibt. Das sieht man so an den ersten Kraftwerk-Alben, da ist dieses dieser Kegel drauf, dieser Verkehrsleitkegel, so einmal in Rot, einmal in Grün. Auf Autobahn hat man dann diese Autobahn mit dem Mercedes und mit dem Volkswagen. Also immer irgendwie was. Bei Radioaktivität hat man eben diesen Volksempfänger vorne als Cover. Und das hat Kraftwerk auch nochmal zusammengeführt. Also ist vielleicht Velvet Underground, okay, bei der Musik, das war ja auch immer sehr, waren ja auch ganz oft so Songs, die wenig variiert haben und dann der Gesang war immer auch sehr eintönig, monoton. Also da gab es schon Einfluss, sowohl von der Optik her und eben auch schon so vom Stil. Ja, dann halt Beach Boys kann man als Einfluss sehen, wenn man so Autobahn als Single hört, weil eben Fun, Fun, Fun und Fahren, Fahren, Fahren irgendwie naheliegend ist.
Wenn du es jetzt so erzählst, gerade mit der ganzen Covergestaltung, das erinnert ja wirklich so an so ein Gesamtkunstwerk, Artwork gehört mit dazu. Und da war Kraftwerk sich seinerzeit auch weit voraus, was das Bühnenbild angeht und auch textlich gesehen mitunter, was so die Vision für die Zukunft angeht.
Ja, bei den Covern muss man ja auch sagen, dass da eine Zeit lang einen großen Anteil der Emil Schuld hatte. Also der war ja für die Cover verantwortlich. So und also er hat zum Beispiel das für Radioaktivität gemacht und das war immer so eine Symbiose. Musik, Artwork, Emil Schuld hat zum Beispiel auch einen Comic gezeichnet für das Ralf und Florian Album 1973. Und was bei Kraftwerk eben auch zu sehen ist, um mal wieder zu Computerwelt zurückzukommen, die haben für die Tour, Computerwelt-Tour, haben sie quasi ihr Studio transportabel gemacht, halt haben das mit auf die Bühne genommen. Und da sieht man eben auch schon, dass sie ihre Zeit halt sehr weit voraus war. Zumindest haben sie das alles schon mal weitergedacht. Also die standen dann wirklich auf der Bühne mit einem Taschenrechner in der Hand. Der Song geht ja auch so, ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Da steht tatsächlich da einer mit einem Taschenrechner in der Hand und spielt da auch drauf. Dann ein Stylophon, das ist so ein kleiner Synthesizer, den man mit einem Stift bedienen kann, gibt dann eben Noten aus. Mit einem kleinen portablen Keyboard standen die eben da. Und haben die Leute auch interaktiv teilweise mit eingebunden. Die konnten dann auch mal auf dem Taschenrechner rumdrücken. Und wenn man das mal heute sieht, wie die Leute heute so auf der Bühne stehen, elektronische Musiker, hat man das ja oft. Also mit einem iPad oder mit einer kleinen Tastatur und einfach nur einem Laptop. Also quasi am Kraftwerk 81 das schon vorausgesehen und schon das alles weitergedacht. Und ich glaube, das ist auch so ein Verdienst und untermauert so ihre Vorreiterstellung auch ein bisschen.
Kommen wir mal zum Thema, was jetzt aktuell wieder in aller Munde ist, speziell auch ein Wort, nämlich Sampling, weil das Urheberrecht gerade hier in Deutschland reformiert wurde und das neue Gesetz dazu tritt ab 1. August in Kraft. Wir haben dazu auch ein Interview geführt, was nachzuhören ist, beziehungsweise die Kollegen von Radio Korax. Einfach mal schauen in unserem Programm, in die Sendung vom letzten Donnerstag mit Ingolf, da kann man so ab 8.20 Uhr ein Gespräch hören, wo nochmal genau erläutert wird, was sich da jetzt geändert hat. Aber zurück zum Sampling, also dass man bestimmte Teile von Musik von einem Original eben nimmt und dann eben in seinen Song wieder einbaut. Da ist Kraftwerk insofern ein ganz gutes Beispiel, weil ja immer die Frage ist, ab wann ist sozusagen dass dann das Cover schon wieder ein eigener Song und man hat nur bestimmte Elemente genommen und ab wann hat man fast vielleicht ein Stückchen zu viel weggenommen? Das ist sich mit die Gretchenfrage. Und bei Kraftwerk ist ja auch so, sie wurden ja oft sozusagen gesampelt. Wie sie damit umgegangen sind, frage ich dich auch mal, weil manchmal haben sie es erlaubt und manchmal haben sie es nicht erlaubt. Konnte man da im Prinzip erkennen? Ging es nach Sympathien oder wie lief das?
Ich glaube, Kraftwerk ist so oft gesampelt worden, dass sie da auch den Überblick gar nicht haben. Also bei manchen Sachen war es halt offensichtlich. Also die Geschichte mit Afrika Bambaataa war halt eine sehr frühe Geschichte und von daher war das eben offensichtlich. Und die haben sich ja geeinigt, indem sie einfach so die Tantiemen aufgeteilt haben, die aus diesem Song dann irgendwie entstanden sind. Ja, ansonsten ist es halt schwierig mit dem Sampling. geht ja immer so darum, inwieweit ist noch von dem ursprünglichen Sample oder Loop oder irgendwie, was ist davon noch erkennbar? Ist es eine eigene kreative Leistung, wenn man das dann verändert hat? Oder darf man trotzdem samplen, wenn man es auch eins zu eins übernehmen möchte? Das ist halt die schwierige Sache. Deswegen ging ja der Rechtsstreit, mit Kraftwerk hat einen Rechtsstreit geführt mit Moses Pelham. So gab es ja diesen Song mit Sabrina Setlur, der so auf einem zweisekündigen Loop aus einem Kraftwerkssong aufbaute. Und da ging es eben darum, zählt da jetzt das Urheberrecht? Ist es künstlerische Freiheit, weil ja Moses Pelham da schon was dran verändert hat? Und dann gab es ja noch, das ist ja so die nächste Ebene, die noch eingezogen wurde, den Tonträgerhersteller. Also es gab quasi, Kraftwerk hat sich aufs Urheberrecht berufen, da haben sie auch Recht bekommen erstmal. Dann wurde das Ganze aber nochmal, ging es weiter. Dann kam plötzlich, okay, 2 Sekunden und eine eigene Leistung, aber es gibt noch die Rechte des Tonträgerherstellers. Das heißt, wenn man so einen Song auf eine CD presst, wenn man das vertreibt, hat man ja Kosten, organisatorisch, Vertrieb, alles so. Von daher haben sie die Rechte des Tonträgerherstellers beschnitten gefühlt und deswegen haben dann Kraftwerk erstmal Recht bekommen. Und dann ist es ja nochmal, es ist irgendwie an den Europäischen Gerichtshof irgendwie gegangen und da hat man das Ganze irgendwie nochmal anders gesehen. Dass es dann doch so, das war dann irgendwie so, sind Kraftwerk eigentlich finanzielle Einbußen dadurch entstanden? Also wenn man sich jetzt auf diesen Tonträgerhersteller und sein Recht beruft, bedeutet ja auch, dass sie dadurch das Kraftwerk Einbußen gehabt hätten, weil Moses Pelham das irgendwie da gesampelt hat, das haben sie irgendwie nicht wirklich, das ist nicht nachweisbar. Von daher geht es wieder zurück ans Urheberrecht. Und da war man dann eben schon der Meinung, dass es schon eine eigene kreative Leistung ist, was Moses Pelham damit angestellt hat. Und deswegen ist das alles immer, ist es nicht so einfach. Er hat ja, glaube ich, dann noch erst mal Recht bekommen. So, ich glaube, das Ganze ist immer noch nicht wirklich durch, bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist, glaube ich, so der letzte Stand, dass sie das jetzt erstmal so ausgelegt haben. Der hat das Sample genommen, hat das aber variiert, ein bisschen verändert und von daher ist es irgendwie eine eigene kreative Leistung und deshalb zählt die Klage irgendwie dann nicht.
Man könnte sogar fast mal umgedreht argumentieren, dass durch ein Sampling, eine Coverversion, das Original wieder bekannter gemacht wird, dass man nicht nur Einbußen nicht etwa hätte, sondern im Gegenteil, dass vielleicht sogar wieder mehr Verkäufe dann gibt von bestimmten Kraftwerk-Songs.
Ja klar, also das könnte man eben auch so umdrehen, wobei das kurze Stückchen und wenn man so sieht, welche Zielgruppe Moses Pelham eigentlich erreicht und welche Zielgruppe Kraftwerk erreicht, da gibt es keine große Schnittmenge. Die meisten, die diesen Moses Pelham-Song hören, werden nicht sagen, oh, da hat aber einer Kraftwerk gesampelt, denen ist das völlig wurscht, die erkennen das überhaupt nicht so. Da gab es auch ganz andere Geschichten, so was Sampling angeht, es gab ja die Geschichte mit The Verve und Bittersweet Symphony, da gab es ja dann den Urheberrechtsstreit mit den Rolling Stones, weil sie ja quasi so eine Streichersequenz aus The Last Time genommen haben und darauf ja der Song irgendwie aufbaut. Und daraufhin haben ja die Rolling Stones, nicht mal glaube ich die Rolling Stones, sondern der Rechteinhaber. Also muss ich ja sagen, dass die Rolling Stones ja in den 60ern ganz viele Rechte ihre Alben verloren haben. Der Typ hieß glaube ich Alan Klein oder so. Der hatte so eine eigene Firma, so einen Musikverlag. Decca Records hat ja, das ist ja das Ding, The Verve hat Decca Records angefragt und die haben zugesagt, was The Verve aber nicht gemacht haben, den Musikverlag von Alan Klein, der die Rechte an diesen Song hält, noch zu fragen, ob sie es dürfen. Und das war dann eben so, dass alle Tantiemen an dem Song, die haben ja nicht mal die Stones bekommen, sondern Alan Klein, der ja seine eigenen Rechtsstreitigkeiten mit den Rolling Stones hatte. Das ging alles an diesen Musikverlag von Alan Klein, diese ganzen Tantiemen und auch die Einnahmen, Teileinnahmen zum dazugehörigen Album von The Verve, das ging alles an diesen Verlag. Und was auch noch eine witzige Note ist, dass die Rolling Stones ja The Last Time, dass sie ja selber einen Rechtsstreit darüber führen mussten, weil denen wurde ja vorgeworfen, dass sie da ein altes amerikanisches Volkslied quasi benutzt hätten für dieses Ding. Den Rechtsstreit haben sie aber selber angestrengt und haben das Verfahren auch irgendwie gewonnen. Von daher ist das irgendwie dann auch geklärt. Und die Rolling Stones, um das mit The Verve abzuschließen, weil wir wollen ja irgendwann ein bisschen über Kraftwerk reden, haben, glaube ich, 2019 quasi The Verve erlaubt, dass sie jetzt quasi die alleinigen Nutzungsrechte irgendwie. Oder als ja, sie können quasi das jetzt nutzen, ohne dass jetzt, bis jetzt war es immer so, dass Mick Jagger und Keith Richards als Komponisten quasi erwähnt werden mussten, The Verve als Interpret. Und das ist, glaube ich, seit 2019 nicht mehr so.
Auch hier nochmal nachgefragt beim Sampling, ab wann kann man denn wirklich so sagen, dass das Sampling wirklich so, ja, wie so eine Hochzeit auch erfahren hat, ne? Also bei Depeche Mode 1983 bemerkt man das. Also das scheint ja irgendwann dann richtig aufgekommen zu sein, auch mit Bands wie einstürzende Neubauten und so.
Naja, Sampling, es gab ja schon mal so eine Art Sampling. Und zwar war es ja so, dass Leute früher so mit Tonbandschleifen gearbeitet haben und die halt vorwärts und rückwärts abgespielt haben, die eine Tonhöhe verändert, indem sie Geschwindigkeiten dann irgendwie verändert haben. Das war ja, ist ja schon so eine Art Sampling. Sampling ist ja nichts anderes als quasi Tonaufzeichnung. Ich nehme was auf und dann verändere ich das irgendwie in einen Loop oder ein Stück Musik oder eine Töne, je nachdem. Das gab es ja rudimentär so in dieser Tape-Geschichte, gab es das ja mal schon. Oder auch so ein Instrument wie das Mellotron zum Beispiel. Das ist eigentlich ein Sampler. Also da hat man auch einfach einen Magnetbänder und einen Tonkopf. Und wenn man die Taste drückt, wird halt quasi dieses Magnetband abgespielt und das stoppt dann irgendwann und dann schnippt das Ganze wieder zurück. Ist halt eine Art Sampling. Das Sampling, so wie man es heute versteht, ist eben digital. Und das gab es halt in den 70ern noch nicht, weil die Voraussetzung einfach nicht da war. Die Rechenleistung war einfach noch nicht da. Und das änderte sich dann Ende der 70er. Und dann gab es so ein Instrument wie, das nannte sich Fairlight, CMI, das war die Firma. Das war so einer der ersten Sampler. Und da kommt eben dazu, warum haben die Leute damals noch nicht inflationär angefangen zu samplen, weil die Geräte halt schweineteuer waren. Also eines der ersten Geräte hatte Peter Gabriel im Studio, hat er auf seinem dritten Album verwendet, hört man auch. Da hört man eben dann schon so zersplitternde Flaschen und so ein Kram. Da konnte sich das eben leisten. Er hat da für 12.000 Pfund sich so ein Gerät gekauft. Der Nachfolger war dann nochmal teuer. Da waren wir dann irgendwie schon so, glaube ich, bei $35.000 und die wurden dann unter der Hand bis $100.000 gehandelt. Und im Zuge dessen, und daran erkennt man das dann auch, als dann die Geräte erschwinglicher wurden, kamen dann eben auch mehr Bands dazu, die das genutzt haben. Bei Depeche Mode hört man das ja ganz klar, Speak and Spell ist noch sehr, das erste Album, so ein bisschen sehr Bubblegum-Pop teilweise, analoge Synthesizer, wenig Experiment, bei Broken Frame auch. Und plötzlich hört man dann 82, 83 den Bruch, dann kommt Construction Time Again und so wie das Album heißt, so klingt dann eben auch das Album. Da hört man dann ganz viel Sampling, Pipeline zum Beispiel ist ja so ein Song, so ein Sample-Song. Und das war, glaube ich, so mit der Grund. Also die Bands mussten erst größer werden, auch so Bands wie, keine Ahnung, Human League und was weiß ich, bevor man sich so ein Fairlight oder Emulator, bei Depeche Mode war es halt dann Emu-Emulator, wenn man so manche alte Live-Videos sieht, dann sieht man diese Riesengeräte, wo hinten dann groß Emu 2 oder was draufsteht, die dann mit 1/4 Zoll Disketten irgendwie liefen. Und ab da lief das. Die Geräte wurden immer erschwinglicher, es konnten sich mehr Leute das alles leisten. Und dann, das hört man dann auch Musik an. Weg von diesem analogen, rein Synthesizer-basierten Sound zu experimenteller Sampling-Technik. Und dann kam eben noch MIDI dazu, Anfang der 80er. Also dieser MIDI-Standard, dass man quasi seine Geräte digital steuern konnte. So, also über ein Kabel konnte man quasi mit dem einen Gerät konnte man halt eine Taste drücken und das andere Gerät irgendwie digital ansteuern oder mehrere Geräte. Das gab es ja bis dahin auch nicht. Das ging ja auch nur analog. Und so hört man dann so die Musikentwicklung. Also analoge Geschichte, MIDI-Sampling-Technik. Das hört man dann auch so den 80ern an. Also am Anfang ist das alles sehr analog und dann hört man so, es wird digitaler, es wird kälter und teilweise hört man dann plötzlich auch Geräusche und irgendwelche Natursounds und was weiß ich nicht alles.
Wir reden über elektronische Musik und das ist gut so und hat auch einen Anlass, nämlich dass das Kraftwerk-Album Computerwelt 1981 im Mai erschienen, 40 Jahre alt wird und wir haben eben schon gelernt, dass da viele Bands durch Kraftwerk beeinflusst wurden, aber auch Kraftwerk natürlich auch Vorbilder hatten. Wir haben eben über das Sampling gesprochen und wir, ich rede hier in der Mehrzahl, heißt, ich rede nach wie vor mit unserem Kollegen Ribi, der hier seekrank und auch die Klangforschung auf Radio Frei moderiert. Und Ribi, ich habe also eine ganz, ja, vielleicht so eine händchenkleine Frage, aber wenn wir über Einflüsse sprechen, um mal so ein bisschen das Genre auch zu definieren, also Kraftwerk hat schon das Tor aufgestoßen zur elektronischen Musik, aber da gibt es ja auch viele Kategorien. Vielleicht deswegen mal die Frage, so Unterschied, House und Techno? Also gibt es da einen Unterschied? Kann man da irgendwas ausmachen? Ist das eine minimalistischer als das andere oder wie würdest du das sehen?
Ja, ich würde Techno immer so als Oberbegriff sehen von allem. Bin da jetzt auch nicht der Fachmann, weil mit House kann ich nichts anfangen. So mit diesem Detroit-Techno und Elektro schon eher was. Also dieser Chicago House, der so in den 80ern entstanden ist, Mitte der 80er, der fußt ja noch eher auf der Disco-Geschichte aus den 70ern. Ist auch minimalistischer als dieser Detroit-Techno, weniger experimentell, hat eben so diesen Einfluss noch in diese Disco-Zeit. Und der Detroit-Techno, der basiert dann schon so auf diesen Kraftwerk-Sachen und da wurde mehr experimentiert und dieser Detroit-Techno hatte dann wieder Einflüsse auf diverse andere Musikrichtungen, die daraus entstanden sind. Also das ist das zu unterscheiden. Da gibt es mittlerweile so viele Sparten innerhalb des Techno. Kaum wird da irgendwie mal ein Beat anders gesetzt oder wenn Stimmen reinkommen, dann halt hast du irgendwie Vocal House. Dann ja, das ist halt, blicke ich nicht durch. So, weil war auch nie wirklich meine Baustelle. So dieser Detroit Techno fand ich halt ganz spannend, aber eben so, weil auch meine musikalische Sozialisation da irgendwie zu erkennen war. Depeche Mode hatten da ja auch irgendwie einen Einfluss mit ihrer Get the Balance Right Maxi. Die ist irgendwie mal in die USA aus Versehen, glaube ich, geraten. Vielleicht auch nicht aus Versehen. Damals haben die Plattenlabels so White Labels verschickt. Da stand irgendwie nichts drauf. Und eine ist da irgendwie auch da angekommen. Und dann haben die diese Maxi-Version von Get the Balance Right, diesen Combination-Mix, ständig gespielt. Weil er eben auch so ein bisschen nach Kraftwerk klang und sich halt so wiederholt hatte. Und da lief dann eben in diesen Detroit-Techno-Diskurs. Und das, wie gesagt, den Sound fand ich noch spannend. So mit Chicago House, House generell kann ich nichts anfangen. Das ist mir immer irgendwie zu wenig und zu viel Loop, zu viel, was sich wiederholt. Das mag in Clubs funktionieren, weil dann tanzt man sich ja so in Trance und dann gehört es vielleicht, aber für mich ist das einfach zu wenig Experiment. Das gehört für mich halt immer irgendwie dazu.
Wir könnten hier schon wieder links und rechts hier und da abbiegen, weil die Geschichte zumindest in den 70er, 80er Jahren noch, dass Musik überhaupt erstmal wahrgenommen wurde, zum Beispiel nach Chicago oder nach Detroit kam, hängt auch viel mit Radio-DJs zusammen, wie du es eben gerade beschrieben hast, dass eben irgendein DJ durch Zufall von irgendeiner Plattenfirma was bekommt. Das sind oft auch Zufälle, warum dann eben Stücke bekannt geworden sind. Heute ist es alles anders, da kommen wir nämlich auf dich selbst mal zu sprechen, weil im Grunde das ist ja auch ganz interessant, du moderierst hier unter anderem sonntags die Klangforschung, immerhin 3 Stunden und ja, da macht man nun kein Geheimnis draus, mit den technischen Möglichkeiten von heute wird die Klangforschung auch in den USA gehört, du tauschst dich mit allen möglichen Künstlern aus. Aber vielleicht auch erstmal die banale Frage, da steckt das ja drin, Klangforschung. Wie gehst du denn vor, wie findest du deine Klänge? Also gibt es da bestimmte Seiten oder manchmal gehst du wahrscheinlich auch mit einem Aufnahmegerät raus und machst vielleicht ganz klassisch und findest Klänge. Also wie machst du das, dass du immer wieder so Songs auch findest?
Naja, nach all den Jahren hat man so seine Möglichkeiten und Portale irgendwie gefunden. Also früher war es halt so, man hat halt Radio gehört. Also so in meiner Jugend, um irgendwie was zu finden, hat man halt so die einschlägigen Hitparaden gehört und dann hat man vielleicht mal 1, 2, 3 Spartensendungen auf irgendwelchen Radiokanälen gefunden, wo man sich dann quasi informiert hat. Bei den Hitparaden war es immer oft so, man hat immer gehofft, dass man vielleicht mal aus England irgendwie so Platz 97 irgendwie hört aus der Hitparade, irgendwas, was eben nicht so bekannt ist, weil die Top 10 dann irgendwie doch nicht so interessant war. Also daher, oder man hat eben dann so die einschlägigen Sparten-Nischensendungen gehört, die es dann so gab, die man gefunden hat, sowas wie Sounds vom Synthesizer, glaube ich, Leaf of Fire 3, Grenzwellen auf Radio FFN oder ja, was dann, NDR2, der Club, da lief hin und wieder auch mal was, Electronics auf DT64 war dann irgendwie so eine Sendung. Halt so, ja, heutzutage ist es viel einfacher, aber auch in mancher Hinsicht schwerer, weil früher war es ja überschaubar an Musik, so was da rauskam, auch im Elektroniksektor. Heutzutage, wenn man so sieht, was allein in einer Woche veröffentlicht wird an Musik, ist es schwer, da noch gut von schlecht irgendwie zu filtern. Zumindest braucht man da ganz viel, braucht man eigentlich Zeit dafür und die hat man oft eben nicht. Das wird eben schwierig. Deswegen geht man dann, so wie ich das mache, oft auf diverse Portale, wo man weiß, okay, da findet man die guten Sachen. Oder man geht nach Label. Das habe ich früher auch gemacht. Wenn du dieses Label siehst, wusstest, okay, das ist, kann nicht so schlecht sein. Zumindest hört man da mal rein. So finde ich das irgendwie, so finde ich die Musik heutzutage. Es ist, wie gesagt, einfacher, weil man irgendwie auch alles präsentiert bekommt. Es ist aber eben auch ein Überangebot da. Und es ist eben auch mehr Schrott dabei. So, früher hat man das eher erkannt. Heutzutage muss man sich erst durch 100 Sachen hören, um 10 Sachen rauszufiltern, die gut sind. So, das ist eben die Schwierigkeit. Man braucht mehr Zeit einfach.
Zeit ist ein gutes Stichwort, wenn ich die nächste Frage. 3 Stunden, jede Woche eine Sendung mit 3 Stunden. Wie viel Zeit brauchst du dazu? Im Grunde fängst du Montag wahrscheinlich schon wieder an, also heute für die nächste Ausgabe jetzt am Sonntag was vorzubereiten.
Ja, genau so sieht's aus. Also ich gucke wirklich jeden Tag, damit ich dann nicht an einem Tag irgendwie alles zusammensuchen muss. Fange ich wirklich Montag an und arbeite so jeden Tag ab, was erscheint neu. Und dann mache ich mir Notizen oder kaufe das schon mal, je nachdem. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich das wirklich bis Sonntag mache, bis Sonntagmittag. Und dann nehme ich alles, was ich gesammelt habe und suche daraus dann so immer so zwischen 25 und 35 Tracks für die 3-Stunden-Sendung raus. Und so läuft es einfach ab.
Und das ist auf jeden Fall aufwendig, das hört man aber auch, muss man sagen, wenn man die Sendung einschaltet. Wie gesagt, sonntags um 10 Klangforschung. Vielleicht jetzt am Ende des Gesprächs nochmal, du hast ja noch ein anderes Projekt gemeinsam mit Daniel Meyer, nämlich Liebknecht. Was gibt's da Neues? Ihr seid gerade sehr gefragt, ne? Also ich will nicht sagen, es läuft fast zu gut, das klingt nach so einer unangenehmen Phrase, aber es läuft nicht schlecht gerade. Was gibt's denn Neues?
Naja, es würde sehr gut für uns laufen, wenn nicht die Pandemie wäre. Also ausgerechnet jetzt in dem Jahr haben wir halt viele Veröffentlichungen und wir haben vor kurzem eine EP herausgebracht, Colossus hieß die. Und die nächste steht jetzt in den Startlöchern, wird am 25.06. erscheinen und auch als Vinyl. Und die nächste Veröffentlichung ist schon in Arbeit. Das heißt, wir haben eigentlich ganz viel, was man Publikum präsentieren könnte. Wir dürfen es halt nur noch nicht. Und deswegen ist es einerseits ein gutes Jahr für Liebknecht. Andererseits halt, was Konzerte und Präsentation, Promo, Werbung angeht, so für das Projekt, ist es kein gutes Jahr. Das ist halt ein bisschen traurig.
Das wollte ich auch nicht so traurig jetzt enden. Also jetzt hören wir wenigstens am Ende des Gesprächs. Also wir gehen jetzt davon aus, es sind ja erstens gerade Lockerungen, dass da ein Licht am Ende des Tunnels gerade zu sehen ist. Und zum Zweiten hören wir jetzt noch einen Song von Liebknecht. Und ich bedanke mich erstmal für das Gespräch. Wie gesagt, wir werden uns vielleicht zu dem Thema nicht zum letzten Mal gesprochen haben, weil ich das Gefühl habe, dass wir auch Dinge nur angerissen haben. Vielleicht war es aber ganz gut, die nur angerissen zu haben, weil das auch für Einsteiger, ich würde mich als Einsteiger bezeichnen, auch ganz gut ist, um die Dinge zu verstehen.
Ja, vielleicht noch das Witzige jetzt und vielleicht auch nochmal den Bogen zu Kraftwerk zu ziehen. Die neue Liebknecht-Geschichte fußt so ein bisschen auf diesem Elektro und auf diesem Detroit-Haus. Da sind halt auch wirklich Kraftwerk-Einflüsse zu erkennen. Und da ist unter anderem auch ein Remix drauf, der schon sehr in diese Richtung geht, wo ich immer sage, so müssten Kraftwerk eigentlich heutzutage klingen. Also ich will uns jetzt nicht loben. Wir haben das Stück ja auch nicht gemacht, sondern der Remixer hat das draus gemacht, das muss man dazu sagen. Der hat quasi unser Stück genommen und hat so eine Interpretation davon gemacht, wo ich wirklich denke, so klingt moderne Elektronik und so müsste Kraftwerk klingen. Während Kraftwerke heutzutage irgendwie, ja, klingen, weiß ich nicht, die haben sich halt, die sonnen sich so ein bisschen im Ruhm, spielen halt in Museen und klingen halt so wie so eine alte Variante von sich selbst. Und da ist nicht mehr viel da, müssen sie auch nicht. Ist ja auch nur noch einer übrig aus der Urbesetzung, Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben ist ja vergangenes Jahr gestorben. Und die haben halt ausgesorgt. Aber wie gesagt, um nochmal so ein bisschen da Kraftwerk ins Spiel zu kriegen, unsere neue Veröffentlichung, die am 25.06. veröffentlicht wird, klingt so ein bisschen danach.
Vielen Dank, Ribi.
Sehr gerne, Reinhard.